die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Am heutigen Sonntag feiern wir den Reformationssonntag. Wir gedenken heute der Reformation, die vor gut 500 Jahren das Christentum in unserem Land verändert hat. Reformatoren hat es immer wieder gegeben. Reformatoren waren Menschen, die sich dafür eingesetzt haben, dass sich etwas verändert. Und ich möchte aus aktuellem Anlass in der heutigen Predigt das Leben eines grossen Reformator aus der Bibel betrachten. Der Name von diesem Bub war Josia. Ich sage Bub, denn er ist bereits im Alter von 8-jährig zum König von Juda gekrönt worden. In seiner über 30 Jahre dauernden Regierungszeit hat sich im Königreich vieles zum Guten verändert. Seine politischen Handlungen sind als josianische Reformen in Geschichtsbücher eingegangen. Und es hat unglaublich viele auffällige Parallelen zwischen dem jungen König und seiner Reformation und der Reformation, die unsere Kirche hervorgebracht hat. Und ich lade euch ein auf diesen kleinen Ausflug ins Alte Testament, die Vergangenheit, die Ursprung unserer Kirche, denn wir werden auch vieles entdecken, was mit unserem Leben und mit unserer Sehnsucht nach Veränderung zu tun hat. Ich tue noch beten zum Anfang von diesem Gottesdienst. Vater im Himmel, wir danken dir, haben wir die Freiheit, dürfen Gottesdienst zu feiern. Du siehst, dass jedes Einzelne, der jetzt da ist, seine Beweggründe. Du siehst, wie es ihm jetzt geht und was ihre Herzen bewegt. Ich möchte dich bitten, gib ihnen Ruhe. Gib ihnen jetzt einen Moment von der Ruhe in deiner Gegenwart. Rette zu uns, zu unseren Herzen, damit wir dürfen lernen aus der Geschichte, damit wir dürfen lernen von Menschen, die vor uns mit dir unterwegs waren. Wir loben und wir preisen dich. Amen.
Guten Tag miteinander. Ich lese aus dem Psalm 42 folgenden Text. Von den Nachkommen von Korach zum Nachdenken. Wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so sehne ich mich nach dir, o Gott. Ja, ich dürste nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich in seinen Tempel kommen? Wann darf ich wieder vor ihm treten? Tag und Nacht weine ich. Tränen sind meine einzige Speise, denn ständig verspottet man mich und fragt, wo bleibt er denn, dein Gott? Es bricht mir das Herz, wenn ich an früher denke. Da ging ich dem großen Festzug voran und führte ihn zum Hause Gottes. Da konnte ich zu Gott jubeln und ihm danken inmitten der Menge. Warum nun bin ich so traurig? Warum ist mein Herz so schwer? Auf Gott will ich hoffen, denn ich weiß, ich werde ihm wieder danken. Er ist mein Gott, er wird mir beistehen. Mein Gott, ich bin völlig verzweifelt. Aus der Ferne des Jordanlandes denke ich voll Trauer an dich. Während ich auf dem Berg Misar im Hermongebirge stehe, gehe mein Gedanken zu dir. Von den Bergen stürzen Wildbäche, tosend in die Tiefe. Mir ist zumute, als würden die Fluten mich mitreißen und fortspülen. Tagsüber seufze ich, Herr, schenke mir deine Gnade. Und nachts singe und bete ich zu Gott, in dessen Hand mein Leben liegt. O Gott, du bist doch mein einziger Halt. Warum hast du mich vergessen? Warum lässt du mich leiden unter der Gewalt meiner Feinde? Ihr Hohn dringt mir ins Herz, wenn sie Tag für Tag fragen, wo bleibt er denn, dein Gott? Warum nur bin ich so traurig? Warum ist mein Herz so schwer? Auf Gott will ich hoffen, denn ich weiß, ich werde ihm wieder danken. Er ist mein Gott. Er wird mir beistehen. Die Fortsetzung aus dem Buch 2. König, 23, 1 bis 3. Josia schließt einen Bund mit dem Herrn. Danach ließ König Josia alle führenden Männer von Jerusalem aus dem ganzen Land Juda zusammenrufen. Entschuldigung. Er ging zum Tempel des Herrn, wo sich eine große Menschenmenge versammelt hatte. Alle Männer von Juda waren gekommen, die ganze Bevölkerung Jerusalems. Die Priester und Propheten sowie das übrige Volk vom Einfachsten bis zum Vornehmsten. Vor dieser Versammlung wurde nun das ganze Buch mit den Bundesgesetzen vorgelesen, das im Tempel des Herrn gefunden worden war. Der König stand an seinem Platz bei der Säule. Nachdem die Lesung beendet war, schloss er mit dem Herrn einen Bund und schwor: Wir wollen wieder dem Herrn gehorchen, von ganzem Herzen und mit aller Hingabe wollen wir nach seinem Gesetz leben und seine Gebote und Weisungen befolgen. Wir wollen alle Bundesbestimmungen einhalten, die in diesem Buch aufgeschrieben sind. Das ganze Volk schloss sich diesem Versprechen an.
Josia war 8 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 31 Jahre in Jerusalem. Mit diesem Satz beginnt die kurze Geschichte an, die wir in der Bibel über diesen jungen Mann finden. Und wenn ein 8-Jähriger auf den Thron gesetzt wird, dann ist das schon ein Zeichen dafür, dass das eine oder andere nicht so läuft, wie es eigentlich sollte. Am Josia, sein Vater, ist nämlich bereits nach 2 Jahren auf dem Thron an einer Palastrevolte zum Opfer gefallen. Möglicherweise war das ein Racheakt für die Gräueltaten vom Grossvater, vom Josia. Der König Manasse hat er geheissen. Und er hat es ziemlich schlimm getrieben in Israel. Er war ein gefürchteter, ungerechter König, der Kontrahenten und Leute mit einer anderen Meinung schonungslos verfolgt und getötet hat. Es ist also wenig verwunderlich, dass das Volk der Königsfamilie nicht unbedingt zugeneigt war. Doch auch geopolitisch ist es unruhig. Die Weltmacht Assyrien mit der Hauptstadt Ninive, die kennt man aus dem Jona-Buch, die war am Serbeln. Geopolitisch werden die Karten neu verteilt und man fragt sich, soll man auf Ägypten pokern oder auf Babylon? Es waren die zwei grossen Weltmächte, die das Potenzial hatten, die ganze Region über die nächsten 100 Jahre zu dominieren. Und die Könige von Juda sind genau in der Mitte dazwischen. Für wen sollen sie sich entscheiden? Es waren also politisch unsichere Zeiten. Wir haben nicht gewusst, was das nächste Jahr und der nächste Tag bringt. Und ich denke, die ersten paar Jahre hat der Bub das nicht gross gekümmert. Fähige Verwalter werden regiert haben an seiner Stelle. Ein bisschen später lesen wir, im achten Jahr seines Königstums, als er noch jung war, fing Josia an, den Gott seines Vaters David zu suchen. Er war also ungefähr 16, etwa ähnlich alt wie unsere Konfirmanden heute, und er fängt an, nach Gott zu suchen. Er hat immer von diesem Gott gehört vorher, hat Geschichten gehört, aber hat das auch wirklich gestummen? Bei seiner Suche fragt er sich, ist der Gott auch etwas für mich? Ist der Glaube auch etwas für mich? Auch wenn die Leute gefragt haben, auch wenn sie gelesen haben, vielleicht hat er gebetet. Die ganze Suche dauert 4 Jahre. Später in der Bibel sagt mal einer, wer sucht, der findet. Und so war es auch beim Josia. Nach diesen 4 Jahren Suche kommt er zum Schluss, dass er auf den Gott setzen will. Dass er mit dem Gott Israels unterwegs ist, dass er an den Gott glauben will. Und dann fällt sein Blick auf sein Volk und auf sein Königreich. Und er sieht, dass da einiges im Argen liegt. Der Tempel von diesem Gott ist nämlich verlottert. Wahrscheinlich hat er schon jemand das Gold geklaut, das drin war. Überall im Land werden andere Götzen verehrt. Auf jedem Hügel steht ein Altar. Und unter jedem dicht belaubten Baum steht ein heiliger Pfosten. Wenn die Leute nur würden Geissen opfern. Aber nein, sogar Kinderopfer sind in Israel zu dieser Zeit praktiziert worden. Und der Josia, der schaut das an und merkt, das, was ich glaube und das, was hier gelebt wird, das stimmt nicht überein. Und das ist genau das Gefühl, wo alle Reformatoren von der Geschichte haben. Das, was ich glaube, das, was ich für richtig erachte und das, was gelebt wird, das, was gemacht wird, das stimmt nicht überein. Und statt zu resignieren, es ist halt so, und er sagt auch nicht, wir wollen schauen. Nein, er nimmt seinen Angriff und will Veränderungen herbeiführen. Und das Erste, was der Josia macht, ist eine Korrektur in der Theologie. Also mal in der Theorie. Dass er mal sagt, es darf doch nicht sein, dass wir sagen, wir wollen den Gott Israels verehren und wir brechen die ersten 3 von seinen 10 Gebote jeden Tag. In den 3 Geboten geht es einfach darum, dass man keinen anderen Gott verehren soll und dass man keine Götze machen darf. Und er geht als erstes auf diese Frage los. Und wenn man in die Reformation schaut, die unsere Kirche hervorgebracht hat, dann fällt auf, dass es am Anfang eine einzige theologische Frage war, die sich die Reformatoren daran gestört haben. Und jetzt würde ich fragen ins Publikum, was war das Erste, das die Reformatoren bekämpft haben? Kommt es einem nicht sofort in den Sinn. Aber wenn man es hört, ist es sofort aha. Es war der Ablasshandel. Damals hat die Kirche, die den Sitz in Rom hatte, hat den sogenannten Ablasshandel erfunden. Und er gesagt, man kann Geld zahlen und dafür kommt man in den Himmel. Das ist super. Mit diesem Geld haben sie den Petersdom gebaut. Und die vatikanischen Werbemenschen, die haben einen super Spruch erfunden. Die haben geheissen, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Irgendeinmal war der Markt ausgekauft. Jeder hat seine Seele im Himmel gekauft. Hat man echt gut, wir müssen den Markt ausweiten. Haben sie gesagt, jetzt kann man auch zahlen für bereits verstorbene Leute. Und das ist natürlich endlos. Er hat die Leute gezahlt für ihren verstorbenen Bruder, für die verstorbene Mutter und Großmutter, vielleicht sogar für die Schwiegermutter. Und das Geld hat im Kasten geklungen. Eben, der Petersdom ist ziemlich gross geworden. Und die Reformatoren haben sich an dem gestört und haben gesagt, das stimmt nicht. Niemand hat Jesus gesagt, man muss zahlen für Seelenheil. Und dieser Lehre vom Ablass haben sie das Sola Gratia entgegengesetzt. Er hat gesagt, nur aus Gnade sind wir errettet. Und nicht, weil man Geld zahlt dafür. Das hatte grosse Auswirkungen gehabt. Denn irgendwann ist kein Geld mehr geflossen nach Rom. Und das war der Auslöser, dass man die Reformatoren anfangen zu stigmatisieren und dass die ganze Bewegung erst richtig ins Rollen kam. Auch beim Josia hatten die Reformen praktische Auswirkungen gehabt und haben wohl auch der einen oder anderen um sein Geld gebracht. Der Josia ist nämlich rigoros vorgegangen gegen jeden Ort, wo man den Götzen geopfert hat. Er hat die Götzen selber zerstören und verbrennen. Das waren irgendwelche Figuren aus Stein und Holz. Aber er hat auch die heidnischen Opferplätze vernichtet. Das heisst, er hat Altäre niedergerissen. Er hat sie systematisch entweiht und hat so auch verhindert, dass im Hinnomtal weiterhin Kinder geopfert werden können. Wenn man das so liest, was er dort gemacht hat, dann klingt das aus unserer Perspektive ziemlich überrissen. Er hat nämlich die Knochen von verstorbenen Priestern wieder ausgegraben und die auf den heidnischen Altar verbrannt. Und punktuell hat er gerade die aktuellen Priester getötet und auf diesen Altar verbrannt. Wenn man es heute anschaut, denkt man sich, typischer Übereifer, das kann ja nicht gut kommen. Doch ich denke, wir müssen diesem Jungspund hier zu gut halten, dass er einfach eine starke Sehnsucht hatte nach einer Veränderung. Dass er eine Sehnsucht hatte nach radikalen Reformen, die sichtbar sind. Und mal ehrlich, ein Priester, der Kinder verbrennt, ich mache den Satz nicht fertig. Solche Säuberungsaktionen hat es übrigens auch in unserer Geschichte gegeben. Auch die Reformation ist einhergegangen mit eher sinnlosem Gewüte. Das Berner Münster ist gestürmt worden, Bilder und Statuen zerstört. Das wäre nicht unbedingt nötig gewesen. Es wäre auch nicht nötig gewesen, die Klöster zu plündern und die Mönche zu entweihen. Doch auch das ist ein Teil unserer Geschichte, die gemacht wurde. Am Josia seine Aktionen haben sich aber nicht nur auf Abbruch und Zerstörung reduziert. Denn wie ich bereits gesagt habe, war ja der Tempel in einem himmeltraurigen Zustand gewesen. Dann hat er einen Kasten aufstellen und jeder, der zu viel Geld hatte oder etwas geben wollte für die Kirche, für den Tempel, hat er seinen Kasten hier. Und hin und wieder hat man den gelernt und hat das Geld den Bauarbeitern gerne gesagt, du musst die nächste Wand flicken, du musst das nächste Fenster reparieren. Und so hat man Stück für Stück den Tempel anfangen sanieren. Und es ist ja ganz interessant, die Handwerker mussten keine Abrechnung erstellen. Es hat geheißen, sie sollen auf Glauben handeln. Ja, interessant. Das Vertrauen, das dort gehört hat. Und bei diesen Reparaturen ist etwas ganz Interessantes passiert. Sie haben nämlich irgendwelche alten Mauern müssen auswechseln und sind dann auf einen Kasten gestossen, den man in der Mauer eingemauert hat. Und dann haben sie aufgemacht und haben eine Kostbarkeit gefunden. Aber nicht irgendeine Reliquie, auch nicht Gold, sondern alte Schriftrollen. Sie haben die alten Schriftrollen vorgenommen und sie dann später zum König gebracht. Aus dem Zusammenhang können wir heute sagen, dass es das fünfte Buch Mose gewesen sein muss. Wahrscheinlich war es noch mehr gewesen. Vielleicht das ganze Buch, alle fünf Bücher von Mose, das wissen wir nicht so genau. Aber es scheint so, als wären die Schriften in Israel bis dahin unauffindbar gewesen. Sie haben sie verloren gehabt und haben nicht mehr gewusst, was eigentlich in dem Buch von Mose steht. Oder aber sie haben es irgendwann ganz zungisch vergraben gehabt und haben nie daran gedacht. Und bei dieser Reparatur ist es dann halt wieder in die Finger gekommen. Eines von beiden. Aber die Wiederentdeckung von der Heiligen Schrift ist genau das, was die Reformation auch hervorgebracht hat. Vor 500 Jahren war die Bibel nicht verschollen. Sie war auch nicht mehr eingemauert. Im Gegenteil, sie ist super ausformuliert, in wertvollen Einbänden, in einer Bibliothek gestanden. Das Dumme nur, sie war in einer Sprache verfasst, die niemand verstanden hat. In Latinisch. Und unsere Vorfahren, die hier die Hügel um uns herum bewirtschaftet haben, haben kein Latinisch können. Sie haben das Wort Gottes nicht in ihrer eigenen Sprache gehabt. Und der Priester in der Kirche hat auch nur Latinisch geschwätzt. Sie haben also keinen Zugang gehabt zum Wort Gottes. Und die Reformatoren haben damals gesagt, das kann doch nicht sein. Wir müssen schauen, dass das Volk Zugang hat zu diesen Bibeln. Und sie haben die Bibeln übersetzt. Die Zürcher Bibel ist dort etwas, das hervorgebracht wurde. Und auch der Luther ist berühmt worden für seine Übersetzungen. Später haben sie dann gemerkt, dass man dem Volk jetzt vielleicht noch Lesen beibringen sollte und haben es forciert, dass der Analphabetismus in unseren Ländern bekämpft wird und dass allgemeine Schulbildung für alle zugänglich wird. Das Schlagwort, das sie dazu verbreitet haben, ist auch bis heute bekannt. Sola Scriptura, allein die Schrift. Sie haben die Schrift ins Zentrum gesetzt und hat gesagt, Aussenschrift, erkennen wir, wie Gott ist. Aussenschrift aus spricht Gott zu uns. Und darum haben sie die Bibel übersetzt und den Menschen zugänglich gemacht. Denn sie waren überzeugt, der Calvin, der Luther und wie sie alle geheissen haben. Sie waren überzeugt, dass das Wort Gottes eine Kraft hat. Eine Kraft, die es dort entfaltet, wo im Raum gegeben wird, dort, wo es gelesen wird und wo es verstanden wird. Und darum ist es so wichtig, dass jeder Christ selbstständig die Bibel liest. Und das ist bis heute so. Es lernt nicht, wenn man nur alle Sonntag die Lesungen gehört. Es lohnt sich, die Bibel auch sonst vorzunehmen und selber drin zu lesen. Denn wenn man selber die Bibel liest, dann kann einiges passieren. Die Bibel kann uns ermutigen in schwierigen Zeiten. Die Bibel kann uns Zuspruch geben, wenn wir uns selber als wertlos fühlen. Die Bibel kann uns Sicherheit geben, wenn wir nicht wissen, ob wir geliebt sind. Die Bibel kann uns Wegweisung geben, wenn wir nicht wissen, was wir entscheiden sollen. Und die Bibel kann uns aufzeigen, wo wir noch Sünde im Leben dulden, wo uns von Gott trennt. Und genau diese Effekte hat das 5. Buch Mose beim Josia gehabt. Der Hohepriester hat nämlich die Schriftrolle genommen, ist zum König gegangen und hat ihm die ganze Rolle vorgelesen. Das ist sicher schon mal ein paar Stunden gegangen. Der König hört zu, der Josia, und am Schluss steht er auf und zerreißt seine Kleider. Das Zerreissen von Kleidern hat damals als ein Akt von Trauer gegolten. Oder wenn man einen Buss tun wollte. Wenn man zeigt, dass er etwas falsch gemacht hat, hat man seine Kleider zerrissen. Oder auch wenn er etwas sehr traurig gemacht hat, wie zum Beispiel ein Todesfall. Das Wort Gottes hat ihn also sehr stark getroffen und ihn betroffen gemacht. Denn wenn man ins 5. Buch Mose schaut, dann findet man dort eine Androhung von einer Strafe. Eine Strafe, die das ganze Volk treffen soll, wenn sie den Gott Israels verleihen und fremde Götter Opfer darbringen. Und sie hat genau gewusst, das haben wir gemacht. Diese Strophe haben wir verdient. Gleichzeitig hat Josia aber auch gehört, dass Gott ein gnädiger und ein barmherziger Gott ist. Dass er ein Gott ist, der immer wieder Aufschub leistet und gnädig ist. Und darum sagt er sich, wir wollen den Bund mit Gott erneuern. Das ist der Abschnitt, den ihr in der Lesung gehört habt. Wo das ganze Volk versammelt, die ganze Schriftrolle vorliest und das Volk fragt, wollt ihr Gott treu sein? Wollt ihr an ihn glauben? Und das Volk sagt ja. Dort wird der Bund erneuert, wo Gott mit dem Mose, dem David und dem Abraham geschlossen hat. Und als sichtbares Zeichen dafür feiern sie ein Passafest. Und in der Bibel steht, wie viel Schaf, dass sie haben müssen metzgen für das riesige Fest. Es war das grösste Passafest, das jemals gefeiert wurde, seit sie Ägypten verloren haben. Passa kennt man aus dem 2. Buch Mose. Den Bund kennt man aus der Geschichte. Dass ein Volk sagt, wir wollen treu sein, das haben sie schon mehrmals gemacht. Zum Beispiel mit dem Prophet Elia. Der Josia erfindet nichts Neues. Und das ist auch ein typisches Zeichen für Reformatoren, für ihn und auch für unsere Reformatoren. Sie haben nichts Neues erfunden. Sie haben sich einfach an das erinnert, was bereits da war. Sie haben das wieder vorgeholt, was vergessen ist gegangen. Und haben das wieder ins Zentrum gestellt, was wichtig ist. Und in der Reformation gibt es ein Schlagwort dazu. Und das heisst Solus Christus. Allein durch Christus. Allein Christus ist der Grundstein, wo die Kirche darauf gebaut ist. Und das hat die Reformatoren wieder vorgeholt. Nicht die heilige Jungfrau, nicht alle anderen Heiligen und nicht das, was der Papst rausgibt, sondern Christus ist das Zentrum des christlichen Glaubens. Und allein auf ihm wollen wir aufbauen und allein er ist unsere Hoffnung. Nachdem der Josia in seinem Königreich umfassende Reformen hat durchgeführt, hat er sich offenbar zu grösseren Berufen geführt. Er hat in der Einleitung schon gesagt, dass Babylon und Ägypten Favoriten sind für die neue Weltmacht. Und der Pharao Necho aus Ägypten macht sich auf den Weg, um Babylon anzugreifen. Und wenn man von Ägypten auf Babylon will, dann muss man durch Israel durch. Und der Josia entscheidet sich hier, dass er sich auf die Seite von Babylon stellen will. Und er zieht dann Necho entgegen. Und er will ihn aufhalten an einem strategischen Pass, der vom Flachland von Israel ins Gebirge führt. Trotz der strategischen vorteilhaften Lage ist das Fiasko für ihn und sein Reich. Der Josia stirbt auf dem Schlachtfeld. Und seine Reformen enden, wenn sein Sohn baut die ganzen Altäre schon wieder auf. Der Tod auf dem Schlachtfeld ist eine weitere, wenig rühmliche Parallele zwischen dem engagierten König und einem Schweizer Reformator. Manche wissen vielleicht, dass auch der Huldrych Zwingli sein Leben auf dem Schlachtfeld gelassen hat. Offiziell war er als Seelsorger dabei, wo die reformierten Truppen gegen die katholischen Truppen gekämpft haben. Im Zweiten Kappelerkrieg ist auch er auf dem Schlachtfeld gefallen. Seine Reformation ist allerdings weitergegangen bis zum heutigen Tag. Denn bereits einige Jahrzehnte nach der Reformation ist eine Redewendung aufgekommen, die bis heute viel zitiert wird. Auf Latinisch heisst sie «Ecclesia semper reformanda est». Wikipedia hat es für mich übersetzt, es heisst, die Kirche ist immer wieder zu reformieren. Man kann es auch anders schon formulieren und sagen, die Kirche ist immer reformationsbedürftig. Und das stimmt. Und darum ist es so wichtig, dass wir den Reformationssonntag feiern und uns immer wieder fragen, wo sind wir heute reformationsbedürftig? Und ich bin überzeugt, unsere Kirche reformiert man nicht, indem man die Wände neu streicht, indem man den Talar ableitet oder indem man die Musik umändert. Nein. Eine Kirche reformiert man, indem man schaut, was der Josia gemacht hat und indem man schaut, was unsere Reformatoren gemacht haben und sich an denen orientiert. Und beide haben die Schrift ins Zentrum gestellt. Und wir sollen uns immer wieder fragen, welchen Stellenwert hat die Bibel in der Kirche und in deinem persönlichen Leben? Bekommt das Wort Gottes den Raum in deinem Leben, den es haben soll? Beide Reformatoren haben aufgeräumt, mit falschen Lehren, aber auch mit falschen Symbolen und Zeichen. Und auch wir können uns fragen, dulden wir Sachen in der Kirche, in unserem persönlichen Leben, die eigentlich nicht zu einem Christ passen? Es gibt Sachen, wo die Leute schauen und sagen, dann gehen sie jeden Sonntag in die Küche und nachher leben sie so. Wenn es solche Sachen gibt, dann denke ich, dass Gott uns immer wieder dazu auffordert, uns zu überdenken, loszulassen, in der Schrift zu schauen und Korrektur anzunehmen. Und wenn wir über Reformation reden, dann dürfen wir uns auch wieder fragen, haben wir das Solus Christus noch auf dem Radar? Sind wir uns noch bewusst, dass Jesus das Zentrum ist von unserem Glauben, die Basis unserer Hoffnung und das Ziel, wo wir angehen? Wir können ihn gar nicht genug ins Zentrum stellen, denn wir leben aus der Gnade von dem, was er für uns gemacht hat. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir als Kirche und jeder als Gläubiger immer wieder mal innehalten, und die Fragen hörend vor Gott bewegen. Amen.